feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen als erstes mal ein gutes, gesundes, neues Jahr und natürlich auch ein gesegnetes neues Jahr. Liebe Gemeinde, Jesus von Nazareth, der Gottessohn, Jesus ein Mensch wie wir, aber im Wochenspruch aus dem Johannesevangelium, da hören wir, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was ist das aber für eine Gnade? Für welche Wahrheit steht Jesus? Davon hören wir heute. Wir singen jetzt das Eingangslied Nummer 36, Fröhlich soll mein Herz springen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weil wir vor dem Angesicht des Herrn versammelt sind, um aus seinem Wort Gnade und Hilfe, Lehre und Trost zu empfangen, so beugen wir uns in Demut vor ihm. Bekennen unsere Unwürdigkeit, Sünde und Schuld und bitten aus Herzensgrund, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gott erbarmt sich unser. Gott hat keinen Gefallen am Tode des Sünders, sondern dass der Sünder umkehre und lebe. Er hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt und in den Tod dahingegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das gebe Gott uns allen. Amen. Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. Israels schläft noch, schlummert nicht. Das Licht des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, Licht vom ewigen Licht, Frieden vom ewigen Frieden, Liebe von ewiger Liebe, die sich verschenkt, du wahrer Mensch und wahrer Gott. Lass uns auf dich sehen, damit wir wahres Leben finden. Eins mit uns selbst, eins mit unseren Mitmenschen, eins mit dir. Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und Leben schenkst. In Ewigkeit. Amen.
Wir lesen heute aus dem Evangelium bei Lukas im 2. Kapitel. Die Eltern Jesu gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren, und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Ehre sei dir.
Lob sei dir, Christus.
Wir wollen nun miteinander unseren gemeinsamen christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute einen ganz kurzen Predigttext. Er umfasst nur drei Verse. Und diese drei Verse, die sind dann auch noch so eindeutig, dass mein erster Gedanke war, dass sie eben selbsterklärend sind und ich darüber überhaupt gar nicht predigen brauche. Mein zweiter Gedanke war dann aber, naja, im Studium, da hat es dann mal eine ähnliche Situation gegeben. Ich muss dazu sagen, für die, die es noch nicht wissen, ich bin von Beruf Elektroingenieur und ich habe Elektrotechnik studiert. Und bei der Vorbereitung auf eine Prüfung, ich habe es ja gar nicht so glauben können, als man mir das gesagt hat, dass es da einen Professor gibt und der hat immer die 5 Sicherheitsregeln in der Prüfung abgefragt. Und wer oder jeder, der diese 5 Sicherheitsregeln richtig hingeschrieben hat, der hat die Prüfung bestanden. Also es hat natürlich keine 1 gereicht, aber er hatte eine 4 und damit war die Prüfung bestanden. Umgekehrt war es aber so, wer bei der Prüfung alles richtig gemacht hat und hat bei den 5 Sicherheitsregeln einen Fehler gemacht, der ist durchgefallen. Ja, beide Bewertungen, die habe ich damals für völlig übertrieben erachtet. Zum einen, dass man allein mit dem Wissen um die 5 Sicherheitsregeln, das ist sozusagen für einen Elektrotechnikstudenten das kleine Einmaleins, ja, dass man damit die Prüfung besteht, und das war dann im Hauptdiplom sogar, und zum anderen, dass man durch die Prüfung fällt, wenn man bei einer der 5 Sicherheitsregeln einen Fehler macht. Später habe ich dann erfahren, dass der Professor einen Kollegen verloren hat, weil er sich nicht an die 5 Sicherheitsregeln gehalten hat. Die beiden waren auf einer Hochspannungsanlage im Einsatz und hatten da zu arbeiten und sie waren auch schon mit der Arbeit fertig und wollten gehen. Und da hat der Professor dann nach seinen Kollegen gesucht, weil er ihn nicht gleich gesehen hat, und hat ihn dann tot in einem Hochspannungsfeld gefunden. Beim Zusammenräumen, da hat der Kollege gemerkt, dass ihm ein Werkzeug gefehlt hat, und dann ist er ins Hochspannungsfeld gegangen, um das Werkzeug zu holen, und hat dabei eine der 5 Sicherheitsregeln eben nicht beachtet und es hat ihm das Leben gekostet. Beim heutigen Predigttext ist mir genau dieser Gedanke gekommen, dass es viele Menschen gibt, die sich als Christen bezeichnen und doch das ewige Leben verspielen, weil sie einen entscheidenden Punkt des Glaubens nicht beachten. Das ist jetzt leider nicht nur einfach so eine Hypothese von mir, sondern ich will es dann ganz konkret an Beispielen erläutern. Insofern ist es jetzt doch unerlässlich, dass wir nicht nur den heutigen Predigttext jetzt einfach nur hören, sondern uns damit auch ganz konkret vor Augen führen, wie es dazu kommen kann, dass man das ewige Leben durch einen Flüchtigkeits- oder Leichtsinnsfehler, oder ich weiß nicht, wie auch immer ich diesen Fehler benennen mag, aufs Spiel setzen und verlieren. Und hören wir aber jetzt den heutigen Predigttext aus dem ersten Brief des Johannes, 5. Kapitel, die Verse 11 bis 13. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt, in den Namen des Sohnes Gottes. Liebe Gemeinde, Sie haben jetzt den Predigttext gehört und können wahrscheinlich jetzt erst nachvollziehen, warum eben mein erster Gedanke war, dass sich eine Predigt darüber übrigt und warum mir die Analogie mit den 5 Sicherheitsregeln eingefallen ist, die zum Bestehen der Prüfung ausgereicht haben. Es ist eine ganz einfache Aussage, und warum sollte man an so einer einfachen Aussage scheitern? Die Aussage der 3 Verse zusammengefasst ist, dass wer an Jesus Christus glaubt, das ewige Leben hat. Das ist das Kernstück des christlichen Glaubens. Und wenn ich den ein oder anderen von Ihnen vor dem Gottesdienst gefragt hätte, hätte ich vermutlich auch diese Antwort bekommen, und manch einer hätte vielleicht auch noch eine Bibelstelle, ja, mit einer Bibelstelle das belegen können, und wahrscheinlich ja nicht genau jetzt mit dieser, die wir gehört haben. Es wäre höchstwahrscheinlich Johannes 14, Vers 6 gewesen. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wir Christen haben als Symbol das Kreuz und den Fisch. Das Kreuz erinnert uns an den Sühnetod Jesu, dass Jesus in die Welt gekommen ist und sein Leben gegeben hat, um uns Sünder mit Gott zu versöhnen. So wie wir es in der Passionszeit aus dem Buch des Propheten Jesaja hören: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das griechische Wort ichthys heißt Fisch und steht für das kurze Glaubensbekenntnis: Jesus Christus, der Sohn Gottes, mein Erlöser. Es ist ganz klar, dass im Zentrum des christlichen Glaubens Jesus Christus steht. Und er selbst hat dazu den Psalm 118, Vers 22 zitiert: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein, der ist beim Bau der Stein, der alles zusammenhält, auf dem die ganze Last ruht, und nimmt man ihn weg, so fällt das ganze Gebäude in sich zusammen. Also manchmal an den Bögen, an den Rundbögen hier, da sind die einzelnen Steine zu sehen, oder noch gemahlen, da ist es der Schlussstein in der Mitte. Ja, wenn der nicht da ist, dann fällt der Bogen zusammen. Und genau das ist es, was aktuell passiert. Manch einer wird jetzt sagen: Das kann doch gar nicht sein, das müsste doch jetzt auffallen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie den Vergleich mit dem Frosch und dem heißen Wasser kennen. Ein Frosch, der kann im heißen Wasser nicht überleben, da würde er sterben. Und würde man jetzt versuchen, einen Frosch ins heiße Wasser zu werfen, wenn der Frosch kann, ja, so versucht er zu entkommen und springt raus. Und wenn man den Frosch aber ins kalte Wasser setzt und das Wasser so langsam erwärmt, so merkt er das nicht und schließlich kommt er dabei um. Das bedeutet, dass man Veränderungen langsam durchführen muss, damit sie nicht wahrgenommen werden. Bezüglich dessen, dass Jesus Christus nicht mehr im Mittelpunkt steht, will ich das nun ganz konkret an 2 Beispielen erläutern. Und dann wird deutlich, wie sowas passiert, warum das passiert und wie es sein kann, dass es zugelassen wird, beziehungsweise dass es überhaupt nicht bemerkt wird. Als erstes Beispiel, da führe ich jetzt mal die Zeugen Jehovas an. Sie sagen nicht, dass sie Jesus Christus aus dem Mittelpunkt stoßen, und sie sagen auch nicht, dass sie ihm die Gottheit absprechen. Sie fangen die Sache ganz anders an. Sie sagen, dass die Bibel davon spricht, dass es eben verschiedene Götter gibt. Und die Nachbarvölker von Israel, die haben eben auch an Götter geglaubt, aber eben nicht an den einen, den wahren Gott, den wir als Gottvater bezeichnen. Allerdings ist es ja nicht ganz so richtig, wenn wir ihn nur als Gott bezeichnen oder Gottvater. Schließlich heißt es ja im zweiten Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und wenn man den Namen Gottes nicht missbrauchen soll, dann bedeutet es aber doch umgekehrt, dass man den Namen Gottes gebraucht. Nicht wahr? Ist ja logisch. Doch wir Christen nennen Gott in unseren Gottesdiensten nicht einmal beim Namen. Und das hat seinen Ursprung in einer falsch verstandenen Ehrfurcht vor Gott, die es zur Zeit des Alten Testaments gab. Aus Furcht, den Namen Gottes zu missbrauchen, wurde er gar nicht mehr gebraucht. Da wurde, wenn aus der Schrift vorgelesen wurde, anstelle des Gottesnamens nur Adonai gelesen, was Herr bedeutet. Und Martin Luther hat bei der Übersetzung der Bibel daran angeknüpft, an diese Tradition, und anstelle des Gottesnamens dann auch das Wort Herr verwendet. Er hat es aber sichtbar gemacht, indem er alle Buchstaben des Wortes Herr groß geschrieben hat. Wenn wir Gott nicht mehr beim Namen nennen, wenn wir im Gebet zu Gott nicht seinen Namen verwenden, dann ist unser Gebet nicht an Gott gerichtet und kann auch nicht von ihm erhört werden. So die einfache, logische Schlussfolgerung daraus. Schließlich heißt es auch im Neuen Testament, im Römerbrief, da hat Paulus geschrieben, denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird selig werden. Und das ist ein Zitat aus dem Propheten Joel, 3. Kapitel, Vers 5. Die Zeugen Jehovas kritisieren also richtigerweise, dass der Gottesname nicht mehr verwendet wird. Sie wollen Gott, dem Vater, wieder die Stellung geben, die ihm zusteht, nehmen dabei aber Jesus den Rang weg, der ihm zusteht. Für sie ist Jesus im Rang geringer als Gott. Und das ist aber unbiblisch. Denn in der Bibel heißt es klar, dass Jesus nicht geringer ist als Gott, der Vater. Von den vielen Stellen möchte ich jetzt aber nur eine einzige zitieren. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Die Behauptung der Zeugen Jehovas, dass wir Gott bei seinem richtigen Namen anrufen müssen, um gerettet zu werden, gemäß dem Zitat aus Joel, ist also falsch. Erinnern wir uns bitte an unseren heutigen Predigttext: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wir als Christen müssen unsere Bibel gut kennen, um falsche Lehren zu entdecken und als solche zu entlarven. Beachten wir, dass wir schon in der Bibel davor gewarnt werden, dass genau das passieren wird, dass die Stellung von Jesus Christus angegriffen wird. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Sie haben nun gesehen, der Angriff auf die Stellung Jesu erfolgt jetzt nicht ganz direkt, sondern auf Umwegen. Und man greift dabei ein Thema auf, das ein Problem darstellt, löst vermeintlich dieses Thema und lenkt, mit einem Nebenkriegsschauplatz vom eigentlichen Thema ab. Auch beim zweiten Beispiel, das ich jetzt anführe, nutzt man die gleiche Strategie und es geht um das gleiche Ziel, Jesus den Rang abzusprechen. Man beginnt wieder mit einem Thema, an dem man berechtigt Kritik übt oder üben kann. Es geht darum, dass es Kreuzzüge und Glaubenskriege gegeben hat und dass dies nicht im Sinne eines liebevollen Gottes sein kann und schon gar nicht im Sinne des Christentums, da Jesus sogar die Feindesliebe gepredigt hat. Außerdem ist in unserem Grundgesetz die Religionsfreiheit verankert. Das heißt, es darf nicht sein, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens diskriminiert werden oder noch schlimmer, dass es aufgrund des Glaubens überhaupt Kriege gibt. Und wenn man es noch ganz genau nimmt, so ist doch auch der Islam eine abrahamistische Religion. Das heißt, der Islam, wie auch das Christentum und das Judentum, haben Abraham als Stammvater ihres Glaubens. Wenn also Christentum, Judentum und der Islam Abraham als Stammvater des Glaubens haben, so verehren doch alle drei Religionen den einen Gott, nämlich den Gott Abrahams. Der Gott Abrahams ist für uns Christen Gott der Vater und für die Muslime ist es Allah. Insofern sollen wir den interreligiösen Dialog und das multireligiöse Gebet fördern. Das heißt, es kann dann mit Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften ein Gottesdienst gefeiert werden und in diesem gemeinsamen Gottesdienst können die Vertreter der verschiedenen Religionsgemeinschaften beten. Es gibt da allerdings eine ganz kleine Einschränkung, die wir dabei beachten müssen. Wir dürfen in so einem Gottesdienst nicht von Jesus reden, und auch im Gebet dürfen wir seinen Namen nicht gebrauchen. Bei einer Fortbildung, bei der ich auf diese klitzekleine Einschränkung hingewiesen habe, habe ich als Antwort bekommen, dass wir auf das Verbindende und nicht auf das Trennende schauen müssen. Wenn wir uns jetzt aber an den heutigen Predigttext erinnern, dann heißt es, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Es wird hier ganz klar, dass es eben keine kleine Einschränkung ist, wenn wir nicht von Jesus reden und wenn wir nicht zu Jesus beten. Das Heil der Menschen hängt an der Person von Jesus Christus. Wir bekennen das in unseren Glaubensbekenntnissen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir selig sollen werden. Nachdem Gott vor Zeiten und vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns bezüglich des Glaubens nicht den gleichen Fehler machen, den der Kollege des Professors gemacht hat. Er hat zu Beginn seiner Arbeit um die Gefahren der Hochspannung gewusst. Er hat zu Beginn seiner Arbeit die 5 Sicherheitsregeln beachtet. Aber als er mit seiner Arbeit fertig war und nur noch aufräumen und das Werkzeug holen wollte, hat er nur ein einziges Mal die 5 Sicherheitsregeln nicht beachtet und das hat ihm das Leben gekostet. Bitte halten auch Sie sich immer wieder vor Augen, was das Wesentliche des christlichen Glaubens ist und lassen Sie sich nicht durch Nebensächlichkeiten vom Hauptthema ablenken. Der Apostel Paulus ist ein sehr gutes Beispiel für uns. Er hatte zunächst auch nur den Vater, bis sich Jesus Christus ihm vor Damaskus in den Weg gestellt hat. Von da an hat Paulus Jesus Christus als seinen Herrn bezeichnet und von ihm gepredigt. Die Verbundenheit mit seinem neuen Herrn Jesus Christus war für Paulus so groß, dass er sagen konnte: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat das Leben nicht. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.
Sie hören die Abkündigungen zum zweiten Sonntag nach dem Christfest. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Zunächst folgende Einlagen und Gaben vom 1. Januar. Kollekte für die eigene Gemeinde 89 Euro, Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit 8 Euro. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern unter Verwendung der Gaben Gottes Segen. Die Kollekte am Ausgang ist heute für die eigene Gemeinde bestimmt. Im Alter von 77 Jahren verstorben ist Frau Christa Pourier, wohnhaft Klettenberg 48 in Kitzingen. Der Zeitpunkt der Urnenbeisetzung wird baldmöglichst bekannt gegeben. Wir beten. Herr Jesus Christus, in deine Hand befehlen wir Frau Christa Pourier. Wir bitten für die Angehörigen um Trost und Stärkung durch dein Wort. Amen. Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen hinzuweisen. Herzliche Einladung zum Nachbarschaftsgottesdienst in Kleinlangheim anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Posaunenchors Kleinlangheim. Morgen an Epiphanias, den 6. Januar, um 10 Uhr. Es findet kein Gottesdienst in Albertshofen statt. Herzliche Einladung zum Sakramentsgottesdienst am Sonntag, den 12. Januar, um 9.30 Uhr, hier in unserer Kirche. Schon jetzt wird herzlich eingeladen zum nächsten Gespräch um die Bibel. Es findet statt am Dienstag, den 14. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Pläne für die ökumenische Tagesbibellese 2025 liegen am Schriftentisch bereit und können gerne mitgenommen werden. Pfarrer Gölkel hat noch bis morgen Urlaub. Die Vertretung hat heute noch Pfarrer Uli Vogel und morgen Frau Pfarrerin Bromberger. Sie können bei Bedarf gerne auch Kontakt aufnehmen zu den Vertrauensleuten des Kirchenvorstandes. Herrn Reinhard Karl, Telefon 34811 oder Herrn Sven Weichsel, Telefon 390499. Das Pfarramtsbüro ist dienstags und freitags von 8 bis 15 Uhr besetzt. Der Leitspruch zum heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort, in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Wir wollen nun miteinander beten. Auf die Aufforderung, lasst uns zu Gott rufen, antworten wir gemeinsam mit: Herr, erbarme dich. Wir bitten um Gottes Geleit auf unserem Weg durch das Leben, um das Wort, das uns Kraft gibt, das uns befreit und ermutigt Tag für Tag. Lasst uns zu Gott rufen: Herr, erbarme dich. Für alle, die mit uns gehen, für unsere Angehörigen und Freunde, für unsere Nachbarn, für die Menschen, mit denen wir die Arbeit teilen. Lasst uns zu Gott rufen: Herr, erbarme dich. Für unsere Gemeinde, für die ganze Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit, für alle Männer und Frauen im kirchlichen Dienst, lasst uns zu Gott rufen: Herr, erbarme dich. Für die Gemeinschaft der Völker, für alle, die besondere politische Verantwortung tragen, dass sie den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit gehen, lasst uns zu Gott rufen: Herr, erbarme dich. Für die Menschen, die Schweres zu bewältigen haben, die müde werden auf ihrem Weg, für die Mutlosen und Schwermütigen, für die Kranken und Sterbenden, lasst uns zu Gott rufen: Herr, erbarme dich. Du hast dich über uns erbarmt, Gott unser Vater. In deinem Sohn hast du uns den Weg zum Leben gewiesen. Hilf uns durch deinen Geist, dass wir ihn gehen bis ans Ziel. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.